Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Auch wir würdigen Frederick Forsyth in dieser Sendung, den Thriller-Altmeister aus Großbritannien. Gestern ist er gestorben. Aber zunächst hören wir von einem Gewinner aus der Schweiz. Bela Rothenbühler heißt der Mann, ist Mitte 30, ziemlich bunter Künstler aus der freien Theaterszene, Dramaturg, Rockmusiker und Autor von inzwischen 2 Romanen. Der jüngste ist jetzt prominent ausgezeichnet worden in der Schweiz. Und zwar für ein echt schräges, schelmisch-romanhaftes Werk, Polyphon per Vers, so der Titel. Ich habe mich köstlich amüsiert und zu allem und auch warum der Roman jetzt in deutscher Übersetzung bei uns erscheint, das fragen wir Bela Rothenbühler. Er ist zu Gast in der Lesart heute. Willkommen allerseits. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, langes Pfingstwochenende. Und gleich eine preisgekrönte Stimme aus der Schweiz, den Autor und Künstler Bela Rothenbühler. Wenn er so sprechen würde wie zu Hause in Luzern, dann hätten wir vermutlich echt Probleme, ihn zu verstehen. Genauso wie wir seinen jüngsten Roman kaum lesen könnten. Er ist nämlich auf Luzerndeutsch geschrieben, was seinem Erfolg keinerlei Abbruch getan hat in der Heimat. Schweizer Literaturpreis Tusch in diesem Frühjahr für Polyphon pervers. So heißt das Buch. Jetzt ist es auf Hochdeutsch übersetzt und er ist im Studio. Guten Morgen, Herr Rothenbühler.
Guten Morgen, es ist eine große Freude, dass ich da bei Ihnen sein darf. Guten Morgen, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Bleiben wir mal wörtlich beim Titel. Polyphon heißt ja eigentlich mehrsprachig. Ne? Im Original ist der Roman in Luzerndeutsch. Was ist das denn? Eine Mundart, ein Dialekt oder wirklich eine eigene Sprache?
Nee, eigene Sprache ist auf keinen Fall. Es ist, ich sag mal, ein Punkt auf dem deutschen Dialektkontinuum, ein ziemlich südlicher.
Ich lese die ersten 2 Sätze mal auf Deutsch vor, jetzt in Übersetzung. Man könnte easy sagen, das sei alles die Sabine gewesen. Weil die Sabine ja am Anfang noch der Kopf von Polyphon pervers gewesen ist. Wie klingt das denn, Herr Rothenbühler, jetzt in Luzernisch?
Wir könnten easy sagen, das sei alles Sabine gsi. Weil Sabine ist ja am Anfang noch der Kopf gsi von Polyphon pervers.
An dieser Stelle gleich mal ein großes Übersetzerlob an Uwe Detier. Der hat einen fantastischen, super coolen deutschen Sound gefunden. Ja, und schon der Anfang ist stark, man ist gleich drin. Weiß, dass hier am Ende etwas passiert ist und passiert und dass die Sabine, eine der weiblichen Hauptfiguren, ganz oben mitspielt bei Polyphon pervers. Und was ist das jetzt nun wieder?
Polyphon pervers ist ein Kulturverein, sage ich mal, ein Unternehmen in der schweizerischen Kulturbranche, das einerseits Theater produziert und Performances produziert, andererseits aber auch, ich sag mal, ein paar illegale Geschäftszweige hat.
Jetzt erzählen Sie das so als Kulturverein, dass sich hier kulturaffine Menschen versammeln. Das ist eigentlich nicht so. Die können eigentlich ja gar nichts, oder?
Genau. Das ist ein satirischer Text ein Stück weit auch. Das zeigt sich daran, dass eine Gruppe junger Leute in diese Kulturwelt einsteigen, eigentlich nur mit dem Ziel, reich zu werden und ordentlich Kohle zu machen in der Kultur. Und ja, das weist den Text schon als fiktiven Text und als Satire aus, glaube ich.
Na, da sind aber schon ganz realistische Momente drin. Aber auf jeden Fall kommen sie so zusammen in einer Schweizer Kleinstadt. Also die Sabine, die Shanti, die Miri, der Chris, der Yves. Ein versoffen genialer Schriftsteller ist das. So als Künstlerkollektiv. Wie gesagt, man kann im Grunde gar nichts. Die Auftritte sind erstmal reiner Quatsch. Aber die Truppe zieht das immer professioneller auf mit Kulturförderung, Sponsoring, Marketing, nutzt clever alle Strukturen des Kulturbetriebs und ist plötzlich ja, mit einem Schlag eine Marke, der alle Geld hinterherwerfen. Da denkt man automatisch, aha, so geht das also in der Schweiz, ja?
Ha, schön wär's, sag ich mal. Es ist wirklich so. Polyphon pervers ist eine Erfolgsgeschichte. Also denen gelingt erstmal einfach alles, was sie anfassen. Alles wird zu Gold, was sie anfassen. Die Realität zeigt leider, dass es sehr viel schwieriger ist. Was aber durchaus realistisch ist, ist, Polyphon pervers handelt eigentlich nie vom eigentlichen Kulturschaffen und Kunstschaffen, sondern nur von den administrativen Arbeiten hinter dem Kulturschaffen. Und da ist vielleicht auch der Realitätsbezug da, dass das tatsächlich einen großen Teil des Kulturschaffens einnimmt.
Haben Sie da eigene Erfahrungen als Dramaturg in der freien Szene verwenden können? Da sind Sie ja tätig.
Ja, ich arbeite hauptberuflich als Dramaturg in der freien Szene und da ist natürlich die Beobachtung die, dass ich eigentlich ja auch nur einfach Kultur machen möchte, Kunst machen möchte, tatsächlich aber sehr viel meiner Arbeitszeit darauf verwende, Förderanträge und Gesuche und sowas zu schreiben und mich darum zu kümmern, dass ich überhaupt arbeiten kann.
Ich frage das auch, weil ziemlich präzise die Sache etwa mit der Renten- und Krankenversicherung für Künstler entwickelt wird. Ist ein super Gag, weil Polyphon Pervers expandiert, eine Performance-Truppe zusätzlich gründet. Das sind wie die Hippies, die Sie schon genannt haben, so aus der Nachbarschaft. Die bauen auf einem Bauernhof Dope an und schwimmen im Bargeld. Die nennen sich dann dreist gleich Cashwasher, also die Geldwäscher. Kommt niemand drauf. Ich habe mich weggeschmissen bei dem Gag. Aber auf sowas kommt man ja auch nur als Profi, der sich auskennt, oder?
Ja, also was ich sagen muss, ich selber habe noch nie Geld gewaschen mit einem Kulturverein. Ich habe aber genügend mit Kulturvereinen zu tun gehabt und operiert, um zu merken, ach, vielleicht, also wenn ich jetzt große Mengen Bargeld hätte, dann wäre das nicht das Dümmste, glaube ich, die mit einem Kulturverein zu waschen.
Und die Künstlersozialversicherung, ist die so organisiert wie in Deutschland? Da ist es ja ein Segen für freie Künstler, aber man kann natürlich auch ganz schön tricksen und schummeln.
Die Beobachtung, die am Anfang dieses Textes steht, ist natürlich die, dass vor allem während der Pandemie wahnsinnig viele Künstler gemerkt haben, wie schlecht, dass die eigentlich versichert sind und wie schlecht, dass die Renten aussehen. Und auch bei älteren, bei pensionierten KollegInnen ist schon die Beobachtung, dass die häufig am Ende mit sehr, sehr wenig Geld dastehen. Und der Roman, der veräppelt dieses ganze Versicherungswesen ein bisschen, aber die Beobachtung dahinter ist natürlich überhaupt nicht lustig.
Und so wird Polyphon Pervers also immer mehr zum Subventionskriminalfall. Und erzählt wird das alles in der Rückschau von dem Milan, das ist ein DJ, der eigentlich gar keine Karten in dem Spiel hat. Der ist dann nur zufällig der Lover von der Shanti. Auch eine herrliche Figur. Wie haben Sie, Herr Rottenbühler, sich eigentlich dieses Personal zusammengebastelt, also sich diese Typen ausgedacht, oder mussten Sie gar nicht viel erfinden?
So das Kernpersonal, sage ich mal, das ist schon in meinem ersten Roman Provinzhauptstadt so am Rande vorgekommen. Und zwar waren sowohl die Shanti als auch die Sabin, als auch dieser Kifferbauernhof, die waren Nebenfiguren in meinem ersten Roman.
Der leider noch nicht übersetzt ist.
Deswegen genau.
Können wir ihn nicht kennen.
Genau. Aber ich dachte damals so, die Figuren, die sind eigentlich spannend, an denen würde ich gerne noch ein bisschen dranbleiben, so.
Man ahnt ja schon vom ersten Satz an, dass die Nummer irgendwann aufliegt und die Story endet dann auch in Chaos und Steuerflucht. Wo und wie dürfen wir an dieser Stelle nicht verraten. Ich fand es jedenfalls die fetzigste Kultursatire, die ich je gelesen habe. Rasend komisch und ist jetzt eben auch ein Riesenhit in der Schweiz. Höchster Literaturpreis für ein Buch. Dass genau diese Kulturförderung mit öffentlichem Geld ja karikiert, ne? Ist ja schon witzig, oder?
Das finde ich extrem lustig und es überrascht mich auch total. Ich glaube, gewisse Förderinstanzen und so müssen jetzt auch beweisen, dass sie Humor haben, indem sie diesen Text fördern und auszeichnen. Weil sonst würde es heißen, ach, die sind jetzt beleidigt.
Wie ist das denn jetzt, wenn Sie in der Schweiz auftreten und dann kommt so der Kulturdezernent von XY, kommt zu Ihnen, der sagt dann, na Herr Rottenbühler, Sie alter Schlawiner.
Das Schöne am ganzen Kulturbetrieb ist ja das, dass die meisten Leute sehr ironiefähig sind, sage ich mal, und die Leute auch schmunzeln können über die Abgründe des eigenen Systems. So.
Wie ist es eigentlich, wenn Sie auftreten, aus dem Buch lesen, werden Sie bar bezahlt?
Manchmal ja.
Wie finden Sie eigentlich jetzt die Übersetzung? Hat der Uwe Detier Ihren Ton getroffen? Finden Sie sich da wieder, wenn Sie das so auf Deutsch lesen? Sie sind jetzt auch in Deutschland unterwegs und werden hier und da lesen. Wird interessant sein, wie die Leute darauf reagieren, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wie war das mit dem Übersetzer?
Es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben das sehr nah miteinander gemacht. Also ich habe schon die ersten Arbeitsschritte lesen und überprüfen dürfen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Übersetzung. Also die paar Termine, die ich in Deutschland jetzt schon gemacht habe und wo ich aus dem Deutschen gelesen habe, da habe ich mich total wohlgefühlt mit dem Text. Und er ist wirklich sehr nah am Original, sag ich mal.
Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt eine alberne Frage, aber wenn Sie es auf Deutsch lesen, fühlen Sie sich nicht wie in einer Fremdsprache, oder?
Überhaupt nicht, nee. Deswegen, ich rede auch nicht von verschiedenen Sprachen, sondern wirklich einfach von zwei verschiedenen Punkten auf dem Dialektkontinuum.
Aber Sie sind schon so aufgewachsen mit diesem Idiom, in diesem Luzerndeutsch oder so. Versteht man das eigentlich überall in der Schweiz gleich? So wie Bayerisch man in Hamburg schon versteht, aber vielleicht mit Schwierigkeiten?
Ich sag mal, ja, mündlich versteht man es in der ganzen Schweiz. Schriftlich muss man sagen, da trauen sich nicht alle SchweizerInnen zu, einen Mundarttext überhaupt zu lesen. Und da gibt's dann natürlich schwierigere und leichtere Mundarten.
Ich habe jetzt auch schon immer beim Vorlesen von den Romanfiguren gesagt, die Sabine, die Shanti, der Milan. Ist das eigentlich auch luzernisch oder allgemein schweizerisch, dass die Vornamen immer Artikel bekommen?
Ja, das ist sehr schweizerisch, wobei das ein bisschen kürzer ist. Also es ist dann immer T'Shanti, T'Sabine, also es ist ein D.
Das steht dann auch im Buch dann also.
Genau, T'Shanti und Sabine haben gesagt, die T'Shanti und die Sabine haben gesagt. So.
Dankeschön, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur, Herr Rothenbühler.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und alles Gute weiterhin für Polyphon Pervers. Der Roman von Bela Rothenbühler ist jetzt auf Deutsch im Verlag Fulland und Quist erschienen, übersetzt von Uwe Detier, dem Uwe. 212 Seiten, kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Jahrhundertwerk an einem Abend erzählt. Das macht die Schauspielerin und Verlegerin Maike Rötzer morgen in Rostock.
Machen wir also den Versuch und dampfen diesen riesigen Berg auf eine Short Story ein.
Dieser Berg, das ist Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Sie erzählt ihn in 100 Minuten und springt zwischen den Figuren hin und her. Da ist Hans Castorp, der eigentlich nur seinen Vetter in einem Sanatorium in Davos besuchen möchte, 7 Jahre dort bleibt und sich in die Russin Klawdia Schoscha verliebt.
Ich liebe dich, lallt er auf den Knien. Du bist das Du meines Lebens, mein Traum, mein Schicksal, mit dem Gesicht schon überm Teppich. Lass mich riechen den Duft deines Kniegelenks, unter der die kunstreiche Gelenkkapsel ihr schlüpfriges Öl absondert. Lass mich sterben, meine Lippen auf den deinen.
Der Zauberberg, das Erzählsolo mit Maike Rötzer, morgen um 18 Uhr im Literaturhaus in Rostock. Am Samstag im Gutshaus in Ottersburg im Landkreis Stendal.
Susan Sontag ist bis heute immer noch bekannt dafür, dass sie für die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Hochkultur und Pop- oder Unterhaltungskultur plädierte.
Sagt Tanja Graf, Leiterin des Münchner Literaturhauses, in dem eine Ausstellung über Susan Sontag zu sehen ist. Die New Yorker Intellektuelle, die 2004 starb, fand im Leben alles gleichermaßen wichtig. Die Welt war ihr Thema, sagte der Schriftsteller Paul Auster über sie. Everything Matters heißt die Ausstellung, die sich dem Leben der Essayistin, Schriftstellerin und Kulturbesessenen widmet. Eine Zeitreise, so Kuratorin Anne Seethaler.
Wir haben uns an Susan Sontags Lebensort New York begeben, haben nicht nur unsere Fensterfassade mit Fotos illustriert, sondern auch die einzelnen Ausstellungsstationen in Wolkenkratzer hineingebaut. Und so haben wir hier als 5 Stationen in der Ausstellung
Susan Sontag, Everything Matters. Die Ausstellung ist bis zum 30. November im Literaturhaus in München zu sehen.
Hi, ich bin Max Thielemann und ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Von Norden rollt ein Donner.
Und den stellt er morgen in Hildesheim vor.
Es geht um einen jungen Schäfer, Janis Kohlmeier, der bei seiner Arbeit auf der Heide etwas für ihn sehr Bedrohliches findet.
Da tauchen die Schatten der Vergangenheit in seiner Familie auf. Und da ist der Wolf, der Schafe reißt. Die Bevölkerung ist gespalten, die Lage droht zu eskalieren.
Auf das Thema von meinem Roman bin ich über die Diskussion um den Wolf gekommen, der seit knapp 10 Jahren wieder in Niedersachsen unterwegs ist. So dieses Thema von dem Wolf als Bedrohung einer sehr idyllischen Heimat, die Lüneburger Heide quasi in den Köpfen vieler Menschen, glaube ich, ist.
Markus Thielemann liest aus Von Norden rollt ein Donner. Morgen um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Hildesheim, am 17. Juni in Bamberg.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da entdecken wir einen Hidden Globe jetzt, eine versteckte Welt, wie die kanadisch-iranischstämmige, jetzt in New York arbeitende Journalistin Atossa Araxia Abrahamian ihr jüngstes Buch betitelt hat. How Wealth Hacks the World, heißt es schon erhellend weiter. Die deutsche Übersetzung wird noch deutlicher. Schmutzige Geschäfte im Niemandsland, wie globale Unternehmen und Superreiche unsere Regierungen austricksen. Klares Programm, das wir mit unserer Kritikerin und Kollegin Nina Scholz auffächern. Sie ist im Studio. Hallo Nina.
Hallo.
Die Autorin, das ist eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin mit vielen Publikationen. Ihre Reportagen, die erscheinen weltweit. Wo liegt denn jetzt dieser Hidden Globe von Mrs. Abrahamian, dieses Niemandsland, wo die großen Unternehmen sitzen und die Superreichen wohnen? Das weiß man doch.
Ja, die liegen in und um die Länder, die es eigentlich gibt. Also das nimmt sie auch als Auftakt. Also eigentlich gibt es ja ungefähr 195 Länder auf der Welt. Die meisten haben klare Grenzen. Man sieht das auf der Weltkarte. Da sind die Länder. So hat sie es auch selber gelernt. Aber sie hat auch Störgefühle, weil sie ist in Genf aufgewachsen, in der Schweiz. Und Genf ist für sie eine Blaupause eines Niemandslands. Also da sind zum Beispiel die Schweizer Banken mit dem Bankgeheimnis. Also klar, die verwahren Geld, die vermehren es auch, wie es Banken machen. Aber sie lassen es auch verschwinden, zum Beispiel am Fiskus vorbei. Oder da ist der Genfer Freihafen, das ist für sie auch so eine Blaupause. Das ist ein zollfreier Lagerkomplex, das ist ein Speicher für Kunst- und Wertgegenstände. Und manche von diesen Kunstwerken verlassen diesen Zollspeicher niemals. Da wird Handel mit denen betrieben, ohne dass sie ausgestellt werden. Und es werden natürlich auch keine Steuern bezahlt. Und niemand weiß genau, was wird denn da eigentlich gelagert. Genau. Und diese Parallelwelten, die in der Schweiz oder in Genf liegen, denen versucht sie irgendwie auf die Spur zu kommen. Genau. Und sie sagt, mittlerweile gibt es tausende solcher Orte überall auf der Welt.
Wo denn sind denn diese Sonderzonen und wie lange gibt sie das schon?
Ja, genau. Sie leitet das einmal historisch her und geht so auf die Spur, wann sind die entstanden. Da geht sie zurück bis ins 13. Jahrhundert, Lagerhäuser der Medici etc. oder auch Genf, das auch immer schon ein Zufluchtsort für Geld, Waren und auch Geflüchtete war. Und mittlerweile macht sie eben zum Beispiel Freihandelszonen aus. Also da zum Beispiel Panama, Zypern sind ja sehr bekannt, an denen Steuergesetze ausgehebelt werden. Aber zum Beispiel auch Schiffe, die unter fremder Flagge fahren oder solche Offshore-Gefängnisse. Auch das berühmteste ist Guantanamo Bay. Aber da gibt es auch zahlreiche, an denen die Asylgesetze der Länder gar nicht gelten oder die direkt in anderen Ländern liegen. Sie schaut sich aber auch den Weltraum an, über dessen Bergbau jetzt schon verhandelt wird und was da für Sondergesetze gelten. Oder sogenannte Charterstädte, in denen Unternehmer ihre eigenen Gesetze schreiben. Genau, und sie trifft viele Menschen, also solche, die dafür lobbyieren und dafür Sondergesetze schreiben. Sie trifft aber auch die, die unter diesen Sondergesetzen leiden.
Wem nützen denn diese Sonderzonen?
Ja, die werden von Ländern genutzt, um zum Beispiel die Steuern in ihrem eigenen Land auszuhebeln, die Gesetze. Oder auch zum Beispiel, um Arbeitsrechte auszuhebeln, also zum Beispiel Gewerkschaften und Streiks zu umgehen, billige Arbeitskräfte zu finden. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Maquiladores. Das sind diese Fabriken, die sich in Mexiko entlang der amerikanischen Grenze befinden und in denen keine amerikanischen Arbeitsrechte gelten, aber die amerikanischen Unternehmen gehören. Und manchmal gelten dort sogar gar keine mexikanischen Arbeitsrechte. Oder sie schaut sich die Schiffe an, die zum Beispiel unter der Flagge Liberias auf den Weltmeeren unterwegs sind. Also wo billige Arbeitskräfte ohne Rechte oft arbeiten müssen, aber für europäische oder amerikanische Unternehmen. Und genau, wer auch davon profitiert, sind Länder wie wir oder USA, Australien, die Offshore-Gefängnisse errichten. Also zum Beispiel in anderen Ländern oder die ihre eigenen Grenzen tief ins Meer verrücken und dann zum Beispiel Pushbacks machen etc. Also das sind alles solche Sonderzonen. Und sie zeigt einerseits, wem das nützt, aber sie zeigt vor allem auch, wem es nicht nützt. Also diese armen Länder, die diese Sonderzonen akzeptieren, weil sie hoffen, dass es sich ökonomisch für ihre Bevölkerung verbessert. Genau, und das passiert aber eben nicht, sondern es vergrößert die Ungleichheit.
So wie du das erzählst, Nina, ist das ein richtig erhellendes Buch. Ist es eigentlich aber auch durch jetzt empfehlenswert? Ich meine, ich habe so den Eindruck, auf der anderen Seite denkt man, ist denn gegen dieses System irgendetwas zu machen? Oder ist es überhaupt vorstellbar, sozusagen das auszuhebeln, wenn das so eine international vernetzte Geschichte eben auch ist?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Schwachstelle des Buches. Also sie beschreibt es sehr gut und befördert dieses Niemandsland, diese Orte, ans Licht und schafft auch quasi einen Diskurs. Also diese Orte vermehren sich ja auch noch. Also die Tech-Unternehmen wollen Freedom Cities. Es wird immer mehr über solche Orte, wo Asylbewerberinnen hin verschoben werden können, gesprochen. Es gibt immer mehr Steuerschlupflöcher. Also das macht sie sehr gut. Was sie nicht so gut macht, ist darüber zu sprechen, wie wir dagegen vorgehen können oder ob wir diese Orte auch zum Positiven wenden können. Also das ist, sie denkt dann darüber nach, ob wir zum Beispiel solche Orte mehr für Asylsucherinnen schaffen sollen. Ist aber natürlich keine gute Idee, wenn da die Gesetze ausgehebelt sind für sie. Genau. Und was außerdem wirklich schön gewesen wäre, wäre ein Quellenverzeichnis für die zahlreichen Zitate. Das fehlt komplett, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch.
Danke. Nina Scholz über schmutzige Geschäfte im Niemandsland, wie globale Unternehmen und Superreiche unsere Regierung austricksen. Das Buch von Atossa Araxia, Abrahamian, ist im S. Fischer Verlag veröffentlicht auf Deutsch mit 368 Seiten für 24 Euro. Übersetzt hat es Irmengard Gabler. Unser Autor und geschätzter Kollege Hans von Trotha ist literarisch ein ausgesprochen anglophiler Mensch. In etlichen großartigen Büchern hat er uns englische Gärten gezeigt, war auf den Spuren von Lawrence Stern, dem großen Klassikerautor des Tristram Shandy. Und jetzt beim jüngsten Englandbesuch hat Hans einen gänzlich unbekannten Dichter getroffen. Buchstäblich auf der Straße, an einem allerdings weltberühmten Platz wieder. Gehen wir mal zusammen hin.
Das lyrische Gedicht ist der musikalische Ausdruck von Gemütsbewegungen durch die Sprache. Das bemerkte August Wilhelm Schlegel Anfang des 19. Jahrhunderts. So betrachtet erscheint es angemessen, wenn zwei Jahrhundertwenden später Musik und Lyrik auf der Straße gegeneinander antreten, also nebeneinander um Aufmerksamkeit und finanzielle Zuwendung buhlen. So gesehen und gehört dieser Tage am Londoner Trafalgar Square. Da positionierte sich zwischen Nelson-Säule und National Gallery neben einem jungen Mann an der E-Gitarre ein junger Mann an der Schreibmaschine. Poem signalisierte schwarz auf warngelbem Grund, was es hier zu sehen, zu hören und zu holen gab. Lyrik, ein Gedicht. Über dich oder jedes beliebige Sujet, wie es darunter hieß. Und neben einem Signet, das auch Kartenzahlung möglich sei, pay what you want. Technologisch weniger avanciert, die Gedichtmanufaktur selbst. Kick Kipling, so der Name des jungen Spontanlyrikers, bedient für die Produktion seiner Ad-hoc-Poesie eine mechanische Schreibmaschine. Einen Apparat, den viele in seiner Generation wahrscheinlich gar nicht mehr kennen.
I guess I'm the only typewriter left.
Das unterstreicht nicht nur das programmatisch Altmodische, in dem das Hippe dieses Auftritts liegt, es hilft auch, sich akustisch gegen die musikalische Konkurrenz zu behaupten. Hier übrigens ein Singer-Songwriter namens Augustin Kafka, der auf Social Media angibt, über die Liebe, das Leben und seine Gefühle zu schreiben. Also nach August Wilhelm Schlegel gerade so als Lyriker gelten kann, wie sein dichtender Nachbar auf der Straße, dessen Maschinengeklapper er übertönt, während beide die lyrische, die innerliche, die verletzliche Seite der menschlichen Existenz feiern.
My name is Kit Kipling.
Gibt der Dichter zu Protokoll und fügt hinzu,
I'm a kind of a busker,
dass er sich selbst als eine Art Straßenmusiker sieht, als ein Unterhaltungskünstler, wenn er jeweils individuell zugeschnittene, improvisierte Gedichte fabriziert. Auf Nachfrage, wie er auf diese Idee gekommen ist, meint er, wir hätten doch alle eine poetische Ader in uns, die wir sublimieren, um es im Leben, in der realen Welt leichter zu haben. Er aber habe sich für die verrückte Welt der Poesie entschieden. Und er fügt hinzu, wie befriedigend diese Tätigkeit für ihn ist, und zwar in jeder Hinsicht. Finanziell, für sein Ego und weil er dabei auch noch therapeutisch tätig sein kann, indem er Menschen hilft, die träumen. Menschen im Vorbeigehen beim Träumen helfen. Es scheint an der Zeit zu sein, all die ausgemusterten mechanischen Schreibmaschinen wieder auszugraben und junge Menschen dran zu setzen. Danke für diesen therapeutischen Moment der Poesie inmitten des lauten Großstadttrubels.
Kick Kipling und Augustin Kafka. Geht's noch schöner am Londoner Trafalgar Square? Beim nächsten Englandbesuch werde ich auf jeden Fall mal gucken gehen. Vielleicht sind die beiden dann da. Und jetzt die Stimme eines Grand Old Master.
I had this crazy idea. It was a crazy idea. And everybody I knew told me it was an insane idea. I'm going to write a novel. So I sat down, I hadn't got a flat, I was actually sleeping on the sofa of a friend's flat. When they went to work every morning about 8:30, I just got myself to the kitchen table and began to type. And I typed out those 350 sheets, which became The Day of the Jackal, in 35 days at 10 pages a day.
Er hat selten Interviews gegeben, aber so hat er einmal gesprochen über seine Anfänge, Frederick Forsyth. Auf einem Sofa eines Freundes habe er geschlafen, an seinem Küchentisch hat er seinen ersten Roman geschrieben in 35 Tagen. Gestern am späten Abend kam die Meldung, nach kurzer schwerer Krankheit ist er gestorben im Alter von 86 Jahren und er war einer der ganz großen Thrillermeister in der britischen Champions Altersklasse von John le Carré und Lane Dayton. Schon sein Debüt von 1972, eben dieser Schakal, war ein internationaler Bestseller und das blieb zeitlebens so mit Romanen wie Die Akte Odessa, Das vierte Protokoll, Der Rächer, Der Afghane, um nur einige von über 20 Büchern zu nennen. Am Telefon ist jetzt einer der besten deutschen Krimi- und Thriller-Experten, auch Kollege unserer eigenen Krimi-Bestenliste, Thomas Wörtcher. Hallo.
Hallo, mein Lieber.
Ich bin ja ein Fan der ersten Stunde, habe mich immer gefreut, wenn was Neues kam und meistens war schon nach wenigen Zeilen klar, das ist er wieder, Frederick Forsyth. Was hat ihn, Herr Wörtche, haben seine Romane so markant gemacht, so ausgezeichnet?
Ging mir natürlich genauso damals, in den goldenen Jahren des Polit-Thrillers, also 1970er, 80er Jahren. Und der Schakal war natürlich gleich ein großer Knaller. Die spannende Sache daran war ja, dass er ein Attentat beschreibt, nämlich das Attentat auf Charles de Gaulle, das stattgefunden hat. Aber wir wissen natürlich, dass Charles de Gaulle dieses Attentat überlebt hat. Also musste die Spannung woanders herkommen. Und diese Spannung hat er unglaublich geschickt gebaut durch eine sehr minutiöse Schilderung der Logistik, die für so ein Attentat nötig ist. Die Mechanismen, das geht also von der Ausarbeitung eines Plans bis zur Waffentechnik. Und diese Sachen, diese Qualitäten hat er in seinen ganzen Büchern eigentlich gehabt.
Wir haben ihn ja gerade gehört. Wie ist er eigentlich zum Schriftsteller geworden?
Er ist Journalist gewesen. War zwischendurch auch Militär, war bei der Royal Air Force, hat dann bei Reuters, bei der Nachrichtenagentur als Reporter angefangen, dann später für die BBC berichtet und ist da ziemlich durch die Welt gekommen, vor allem Europa, Afrika, was er dann in seinen anderen Büchern eine Rolle spielt. War in Ost-Berlin auch stationiert, hat ja auch selbst behauptet dann in seinen Memoiren, er hätte selbst für den MI6, also für den britischen Auslandsgeheimdienst, gearbeitet oder zumindest Jobs erledigt. Eine nette Parallele zu seinem Antipoden John le Carré übrigens.
Er hat mal sein Arbeitsprinzip so beschrieben, war das Thema gefunden, hat er sich für einen Monat in seiner Londoner Arbeitswohnung eingeschlossen, sich die Geschichte ausgedacht und dann ist er auf Reisen gegangen, bis zu 2 Jahren Recherche. Ja. Danach wieder 30 Tage Klausur, auch so wie beim ersten Roman. Ja. Dann war das Buch fertig. Ich meine, so diese Akribie im Detail, Sie haben schon beim Schakal so entworfen, das hat mich auch immer geflasht. Ja, bis die Teppichfarbe in irgendeinem drittklassigen Hotel in Kabul, da ist er aber extra hingefahren. Das war eins seiner großen Markenzeichen, nicht?
Das waren seine großen Markenzeichen, obwohl ein klein wenig Skepsis ist schon angebracht. Ich habe mal anlässlich des Schwarzen Manifests, da spielen Teile in Berlin. Entschuldigung, das habe ich mir mal genauer angeguckt und dann ist die Recherche doch nicht so ganz genau.
Aber ach, tatsächlich, ja.
Aber das mindert natürlich überhaupt nicht. Die Qualität und den Status von dem guten Freddy, wenn man in eingeweihten Kreisen sagt.
Über seinen Stil hat er mal ziemlich rüde, ironisch gesagt, wenn Sie Psychologie wollen, dann lesen Sie halt John le Carré. Wenn Sie lesen wollen, wie harte Männer anderen harten Männern die Eier abmontieren, bin ich Ihr Mann.
Da hat er sich gut getroffen, denn es ist natürlich eine reine Männerliteratur. Also zieht man ja auch an Frauenfiguren, die doch eher, sagen wir mal, spärlich vorkommen, auch im Gegensatz zu Le Carré. Das sind harte Männer, das sind Patrioten, das sind stramme Kerle, die notfalls auch den Opfertod nicht scheuen. Wo ist das? Beim Afghanen, glaube ich, ist es der Fall. Ne?
Die losziehen und für Gerechtigkeit sorgen.
Und Gerechtigkeit, und dass die Welt in Ordnung kommt, sozusagen.
Im Gegensatz zu seinen berühmten Kollegen hat er sich auch öfter politisch geäußert. Und da war er, muss man schon sagen, ein beinharter Konservativer. Ich meine, er hat sich gegen jede Form von Totalitarismus ausgesprochen, gegen Narzissmus, Faschismus. Aber sein Antikommunismus hat ihn auch so allergisch gemacht gegen jede liberal-demokratische Kritik, Protestbewegung. Er hat Buschs Agrarkrieg verteidigt, ist nach Südafrika gefahren während des Apartheid-Regimes, hat gegen die EU polemisiert. Und nach dem Mordaufruf vom iranischen Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie hat er sich nicht solidarisiert, sondern gesagt, ist doch selber schuld und hat die Regierung dafür kritisiert, dass sie ihn beschützt mit dem vielen Geld. Ich verzeihe ihm das ehrlich gesagt bis heute nicht, wenn ich ihn auch trotzdem weitergelesen habe, aber er war schon ein Knochen, ne?
Er war ein Knochen und es war auch schwierig. Ich meine, der hat ja auch in der Jungen Freiheit geschrieben. Das hätte man nicht tun sollen, also diesem recht radikalen Blatt. Er hat natürlich gepöbelt gegen alles, was politisch korrekt sein könnte. Also heute würde man woke sagen. Er hatte sogar die Idee, das post-sowjetische Russland in eine Monarchie umzuwandeln. Fand er gut. Hätte Putin auch gut gefunden, vermutlich. Also das ist schon ein bisschen schwierig, was er da so abgefeuert hat. Aber mein Gott, Schriftsteller erzählen oft dummes Zeug.
Seine Romane, die bleiben auf jeden Fall. Was mir noch einfällt, er war auch ein Kunstkenner in seinen Erzählungen, nämlich wo gar nicht Piff Paff und harte Männer sind. Da ist er ein richtig guter Psychologe und guter Autor, kann wirklich tolle Geschichten über Kunst erzählen. Herr Wörtchen,
er steht halt für diesen einen Zweig der Konservativen, wie sein Ami-Kollege Tom Clancy, und dagegen stehen eben Le Carré und die anderen.
Ja. Ich danke Ihnen, Thomas Wörtchen, für dieses Gespräch über Frederick Forsyth, der Thriller Grande, ist gestern gestorben. Tschüss.
Tschö.
Straßenkritik.
Ich bin Carlotta Wansing und lese gerade das Buch Mayams Geschichten von Alavia Sob. Das habe ich aus der feministischen Bibliothek in Leipzig ausgeliehen, der Mona Lisa. Und es geht um Geschichten, die eine Frau gesammelt hat über ihre Lebensgeschichte und vor allem die Geschichte ihrer Mutter und deren Generation während der Zeit des Bürgerkriegs im Libanon. Genau, und das sind sehr krasse Geschichten, die sie erzählt. Es geht viel um Gewalt tatsächlich, viel auch um Hunger. Genau, und sie erzählt das alles sehr authentisch und sehr, sehr lebensnah einfach. Und genau, ich bin froh, dass ich das Buch gefunden habe und da ein bisschen Einblicke auch mal bekommen in eine andere Zeit.
Aus Leipzig kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den Auftakt macht Carola Wansing mit ihrer Empfehlung von Mayams Geschichten, den Roman der libanesischen Schriftstellerin Alavia Sob. Das Buch erschien im arabischen Original 2002, wurde preisgekrönt, hat aber auch heftige Diskussionen durch seine Freizügigkeit entfacht. Jedenfalls war Alavia Sob mit einem Schlag berühmt. Die deutsche Ausgabe ist bei Surkamp im Taschenbuch erhältlich, hat 476 Seiten, kostet 20 €. Leila Schammer hat es übersetzt.